Beinhart. Das klingt gut.
Ja, herzlich willkommen zu Daimart Nummer 20.
Hallo, grüezi miteinander, herzlich willkommen. Wir sind ja schon bei der 20.
Genau, im Checkspace in Stuttgart.
Jawohl, wunderschön hier, vollgepumpt mit Technik.
Und mit Bauteilen.
Jawohl, ganz spannend. Ich könnte stundenlang hier verweilen, glaube ich.
Ich auch. Wir haben einen Gast, das ist der René.
Hallo.
Hallo René.
Herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du da bist.
Genau. Wir sind in Stuttgart, weil wir damit genau in der Mitte sind zwischen dem Zürcher Ober- und Unterland und Frankfurt, wo René herkommt. Und worum es geht, erzählen wir gleich. Aber das werdet ihr wahrscheinlich schon am Titel erkannt haben, dass es um Pearl geht.
Jawohl.
Aber wir wollen anfangen mit Feedback, wie immer eigentlich.
Ja, die letzte Folge, die hatten wir ja aus Zeitmangel, haben wir die via Telefon aufgezeichnet. Bemerkbar war das eigentlich in der Qualität nicht, weil wir unsere H4 je zu Hause eingesetzt haben. Es gab wieder viel Feedback, vielen Dank dafür.
Ja, auch vielen Dank. Wir haben uns ja dazu entschieden, dass wir nicht alles nochmal vorlesen, was ihr ins Blog geschrieben habt, weil das, wer möchte, kann das gerne nachlesen. Wir würden hier nochmal Feedback erwähnen, was ausführlich per Mail gekommen ist. Und da war nicht so viel, also
genau,
ist weniger. Aber ich kann euch alle beruhigen, ich werde demnächst auch wieder mehr Zeit haben.
Ja, mir geht's ähnlich und wir werden auch einen Teil dieser Zeit, die wir mir zur Verfügung haben, selbstverständlich für Daimart nutzen.
Aber klar doch.
Ist doch so.
Genau.
Wir können ja nicht ohne.
Genau. Also wir sind hier auch im Checkspace, weil wir neues Equipment ausprobieren müssen.
Dürfen.
Wollen.
Ja, wir haben ein Mischpult, das hat Dirk gekauft. Ja, wir können ja da, ich habe ein Bild geschossen, vielleicht ist das brauchbar, dann stellen wir es ins Blog und können auch noch das Gerät dann nennen.
Genau, also wir sind jetzt in der Endausbaustufe, die wir uns so vorgestellt haben für den Podcast. Wir können bis zu 4 Gäste mit Headsets und Mischpult aufnehmen und mehr wird jetzt nicht kommen, das war auch alles insgesamt teuer genug.
Ja, ist ein nicht ganz ein günstiges Hobby, aber es macht unheimlich Spaß.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das Wichtige daran, schlussendlich. Gut, ich glaube, wir stürzen uns ins Thema.
Ja.
Deswegen ist ja auch René da. Pearl. Aber zunächst, René, für diejenigen, es soll ja noch einige geben, die René Becker nicht kennen.
Davon wird es ja vermutlich etliche geben.
Kannst du bitte ein paar Worte zu dir sagen? Obschon ich jetzt eine geschlossene Frage gestellt habe, aber du könntest ja jetzt einfach sagen, ja, und dann fertig. Ne?
Ja, ich kann ein paar Worte zu mir sagen, ja. Ja, wie soll ich mich vorstellen? Ja, ich bin, mein Name ist René Becker, wie ihr schon gesagt habt. Ich bin selbstständiger Perl-Programmierer, deswegen bin ich vermutlich auch zu diesem Thema eingeladen worden, weil ich mein täglich Brot damit verdiene. Ja, ich bin knappe 30 Jahre alt und verbringe mein Leben seit 2002 mit Perl. Sehr intensiv. Also ich habe das während meiner Ausbildung kennengelernt als Fachinformatiker und bin dann irgendwie dabei hängen geblieben und habe mich immer tiefer eingearbeitet. Das hat dann auch irgendwann dazu geführt, dass ich angefangen habe, das Perl-Magazin rauszubringen, weil ich im Bahnhofsbuchhandel auf der Suche war nach einem Magazin über Perl und ich habe dort nur Java, PHP und sonstige Magazine gefunden, aber eben nichts über Perl. Und ja, dann bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt, okay, wenn es das noch nicht gibt, dann mache ich es eben selbst. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht so arg viel zu mir zu sagen.
Ach doch, vielleicht wie ich überhaupt zu dir, virtuell kennen wir uns, wie gesagt, schon haben wir noch gar nicht gesagt. Also ich kenne René virtuell schon sehr, sehr lange und ich erlebe ihn als Mr. Perl, also sehr aktiv in der deutschen Perl-Szene. Wir haben uns auf dem Frostcamp in Zürich im September das erste Mal persönlich getroffen und ich habe dann direkt nachgefragt, ob er Lust hätte, diese Folge mit uns zu produzieren, hat er sofort ja gesagt. Und ja, so bist du nun hier. Hast du jetzt davon?
Ja, also in der Community bin ich wirklich sehr aktiv. Also ich bin im Moderator auf dem Forum perlcommunity.de. Ich mache so ein bisschen die deutschsprachigen Perl-Nachrichten über perlnachrichten.de. Ich bin auf allen deutschsprachigen Perlmonger-Mailinglisten und Deutscher Perl-Workshop bin ich mit im Orga-Team oder beziehungsweise war ich mit im Orga-Team.
Und bin ich nicht mehr?
Nein, seit diesem Jahr nicht mehr.
Warum?
Aus Zeitmangel.
Ach was, kehrst du Perl den Rücken? Müssen wir uns Sorgen machen?
Nein, das garantiert nicht. Also ich werde dir weiterhin nur mit Perl oder fast nur mit Perl programmieren. Ich werde weiterhin das Perl-Magazin machen. Ich bin in der Perl Foundation noch aktiv und irgendwo muss man dann doch Abstriche machen, weil man kann nicht alles machen. Man möchte die Sachen, die man macht, ja auch ordentlich machen.
Komisch, oder?
Ja. Nee, verstehe ich natürlich. Geht uns genauso. Ist ganz klar. Ich möchte noch eine Frage stellen, René, zum Perl-Magazin. Ist das ein digitales Magazin oder gibt es das physisch und wie finde ich das?
Wie du das findest, im Moment eigentlich nur im Internet über perlmagazin.de. Und in Berlin gibt es eine Buchhandlung, die das so ein bisschen vertreibt, aber ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, irgendwie in Buchhandel oder Bahnhofsbuchhandel reinzukommen. Dafür sind wir auch ganz einfach viel zu klein. Wir haben eine Auflage von 500 Stück. Also es gibt es auch physisch, aber gibt es auch als PDF-Ausgabe. Und wir sind im Moment dran, das auch im EPUB-Format vorzubereiten, damit es eben auch noch mehr User irgendwie lesen können.
Ich bin seit der ersten Ausgabe dabei. Du könntest die durchaus von mir leihen, die ganzen Magazine, wenn du möchtest.
Ja,
wenn du
bitte. Magst.
Also da wirst du auch so ein wenig den Fortschritt oder die Entwicklung sehen. Die allererste Ausgabe war mehr oder weniger so ein Proof of Concept gewesen. Da habe ich auch selbst das Layout gemacht und es bewahrheitet sich immer wieder, dass die meisten Programmierer keine wirklichen guten Layouter sind. Das habe ich dann irgendwie selbst gemacht und dann kam dann jede Menge Feedback, dass das Layout doch eher suboptimal war. Und dann war ich bei Cybert Media ungefähr 4 Stunden oder 5 Stunden. Die haben mir dann erstmal den Kopf gewaschen. Ja, das macht man nicht und das sollte man vielleicht doch ein bisschen anders machen, damit es besser aussieht. Und ja, dann schon mit der zweiten Ausgabe, da war ich davor nämlich bei denen gewesen, habe ich dann schon auf so ein paar Sachen geachtet, wie man das ordentlich machen sollte. Und ja, dann ab der dritten Ausgabe hatten wir dann unser endgültiges Layout gefunden und seitdem erscheint es eigentlich immer in einem sehr, sehr ähnlichen Layout. Bisschen Abwechslung in den Farben und vom Cover her.
Aber es macht Sinn, dass die, dass es hauptberufliche Leute gibt, die sich mit Design auseinandersetzen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, nicht umsonst hat jeder den Beruf, den er hat. Die können vielleicht andere Sachen, die ich kann, nicht ganz so gut. Dafür kann ich halt mit Layout und sowas überhaupt nicht umgehen.
Das gleiche wie bei mir. Ich kann in etwa beurteilen, ob jetzt etwas gut aussieht, aber gutes Layout machen kann ich auch nicht. Wie habt ihr eigentlich die Rechte an dem Kamel bekommen? Das würde mich noch interessieren.
Das war sehr einfach. Also O'Reilly ist da sehr, sehr freundlich. Mit denen haben wir sowieso einen sehr guten Kontakt. Wenn ich irgendwas für Frostcon oder sowas mache, dann sponsern die uns auch immer Bücher. Und ich habe einfach eine E-Mail an die Person, die ich dort sowieso schon kannte, geschrieben und habe gesagt, hier, wir haben da vor, ein Layout zu machen mit einem Kamel vorne drauf, ist auch nicht sehr prominent. Habe denen ein Beispiel geschickt und die haben sofort gesagt, ja, könnt ihr machen, solange halt vorne drin der Hinweis ist, dass dieses Kamel eben Copyright von O'Reilly ist.
Ja, man muss dazu sagen, dass das Kamel das Wappentier von Perl ist. Und dass das O'Reilly lizenziert hat in dem Zusammenhang. Da gibt es auch das Kamel- und das Lama-Buch, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Und deswegen fragte ich jetzt nach.
Wir haben jetzt immer Perl gehört, die ganze Zeit. Jetzt, René, was ist Perl überhaupt?
Perl ist eine Programmiersprache, eine Skriptsprache, mit der man eigentlich alles machen kann, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Ja, ist eigentlich schon relativ alt, aber nicht veraltet. Darauf weise ich eigentlich immer extra hin, weil viele Leute dann auch sagen, ja, gibt es Perl überhaupt noch? Gibt es da eigentlich irgendwas Neues? Und es gibt eigentlich immer wieder was Neues. Ja, es ist eine sehr ausdrucksstarke Sprache. Der Erfinder Larry Wall ist auch Linguist. Das heißt, er hat auch ein bisschen darauf geachtet, dass es die Sprache an sich relativ nah an der menschlichen Sprache ist. Also es gibt dann nicht nur diese Operatoren, die nur aus Zeichen bestehen, sondern eben auch Worte. Also dieses Ohr gibt es nicht nur als dieses Doppelpipe, sondern eben auch als geschriebenes Wort Ohr. Und ja, von daher fühlt man sich eigentlich relativ nah an der Sprache, wenn man damit programmiert. Mhm.
Für die Leute aus unserer Gilde, also die meisten davon werden Linux benutzen, irgendeine Distribution, die haben ja in der Regel alles schon bei der Installation zur Verfügung, was sie brauchen, um jetzt mal ein Perl-Skript rennen zu lassen.
Genau, also Perl ist eigentlich bei allen Linux-Distributionen dabei. Ich weiß nicht, ob es eine gibt, die kein Perl hat.
Gibt's nicht.
gibt's nicht.
Wage ich jetzt zu behaupten, educated guess. Also ich glaube nicht, dass es ein Linux oder ein Unix gibt, was ohne Perl kommt. Glaube ich tatsächlich nicht.
Also ich bin nicht der perfekte Linux-Profi, weil ich ursprünglich eher aus der Windows-Welt komme.
Okay, wir brechen das jetzt hier ab.
Piep. Ja, aber ich benutze auf der Arbeit zum Beispiel sehr viel Ubuntu in der VM und sowas. Also von daher kenne ich mich schon ein bisschen aus, aber ich kenne jetzt nicht jede Linux-Distribution oder sowas. Von daher kann ich nur vermuten, dass es auf allen Linux-Distributionen dabei ist. Leider ist es so, dass nicht alle Linux-Distributionen ein wirklich sehr aktuelles Perl mitliefern.
Okay. Also,
aktuell ist ein Perl 5.12.2 und sehr viele Linux-Distributionen haben entweder ein Perl 5.8 oder Perl 5.10. Und es hat sich doch gerade zwischen 5.8 und 5.10 einiges getan. Sehr nette Features und da wäre es eigentlich schon schön, wenn es etwas neuere Perl-Versionen da geben würde.
Ich setze auf der Arbeit auf den Solaris-Kisten zum Teil noch Perl 5.6 ein.
Ja, das hat man in sehr vielen großen Unternehmen, wo viele ältere Perl-Programme und sowas laufen, da läuft noch sehr viel 5.6.1.
Das ist auch der, genau, 5.6.1 und das ist auch genau der Grund, weshalb ich fast alles in Perl 5.6 dann machen muss. Weil wenn es auf allen Maschinen laufen muss, muss es halt auch auf den ganz alten Trümmern laufen und geschenkt.
Genau. Ja.
Das wäre vielleicht auch zu sagen, ich nutze Perl auch. Ich benutze Perl zur Systemadministration neben Shell-Skripten und bin ein Fan dieser Programmiersprache letzten Endes. Und freue mich deswegen auch besonders, dass das heute geklappt hat.
Ja. Klar. Jetzt gibt es ja auch noch, oder soll ja auch noch Windows-User geben, nebst dir, René. Ein paar. Bei denen ist es nicht ganz so einfach. Also da wird ja ein Perl-Interpreter nicht ausgeliefert, standardmäßig. Den muss man sich holen irgendwo.
Das ist richtig. Also unter Windows hat man grundsätzlich mal mindestens zwei Varianten, die man einsetzen kann. Das eine ist ActivePerl von ActiveState. Da kann man sich dann sogar auch kommerziellen Support dazu kaufen. Und es gibt StrawberryPerl. Der Vorteil von StrawberryPerl ist ganz einfach, dass da schon ein Compiler und alles mitgeliefert wird, so dass man sich auch Perl-Module mit C-Anteil sehr leicht installieren kann. Bei ActivePerl muss man alles über den sogenannten PPM, das ist der Perl Package Manager, installieren. Das sind dann schon vorkompilierte Pakete, wo man also keinen Compiler mehr braucht. Also die zwei Möglichkeiten hat man dann unter Windows, gibt es auch in eigentlich allen aktuellen Perl-Versionen. Mhm.
Wobei man bei ActivePerl auch sagen muss, dass es ActivePerl für alle Unix auch gibt. Also ich weiß, dass es eine Version für HPUX, für Solaris und für AIX gibt.
Genau.
Und dass es das auch für Mac OS X gibt. Tatsächlich. Das heißt, man könnte also mit einer Perl-Distribution auf allen Umgebungen gleich arbeiten letzten Endes.
Da habe ich noch keine Erfahrung drin. Ich habe früher eigentlich fast nur ActivePerl benutzt, bin aber vor ungefähr einem halben Jahr oder sowas auf StrawberryPerl gewechselt, weil ich doch sehr viel Module, sehr aktuelle Module installieren möchte, die dann nicht unbedingt in diesem PPM-Format schon vorliegen. Und da ich die aber unbedingt benutzen will, habe ich mir dann halt StrawberryPerl installiert und das ist schon eine sehr, sehr gute Lösung. Also damit kommt man schon sehr weit.
Ist aber eher für fortgeschrittene Benutzer gedacht wahrscheinlich. Und wenn man jetzt nur, ich sage jetzt mal, nur Perl-Skripte rennen lassen will und sonst nichts am Hut hat mit Perl, ist man da besser mit ActivePerl bedient?
Meiner Meinung nach ist die Installation von beiden Varianten sehr, sehr einfach, wo man eigentlich keine großartigen Kenntnisse braucht. Von daher spielt es eigentlich keine wirkliche Rolle. ActivePerl ist halt das ältere, das etabliertere, sagen wir es mal so. Und wo auch ein paar Bugfixes, Windows-spezifische Bugfixes von ActiveState direkt reingemacht wurden, die noch nicht unbedingt in den Perl-Kern zurückgeflossen sind. Man muss sagen, dass ActiveState etliche Perl-Entwickler beschäftigt, die auch bei den sogenannten Perl 5 Porters mitarbeiten. Das sind die Leute, die sich um die Perl-Kernentwicklungen kümmern, so dass da auch extrem viel wieder zurückfließt. Also das sind keine Bad Guys, die alles für sich behalten, sondern die geben dann auch tatsächlich was zurück.
Machen viel zu wenig Unternehmen, finde ich, tatsächlich.
Ja.
Ich habe auch bei uns in der Firma schon mal angeregt, dass wir nicht nur Open Source benutzen sollten, sondern auch zurückkontributen sollten. Aber das ist in der Bank, glaube ich, eine höhere Mathematik tatsächlich. obwohl.
Ja, das hat man aber leider bei vielen Unternehmen, dass die sehr gerne benutzen, aber nicht wirklich explizit die Mitarbeiter dazu motivieren, sich an Open Source zu beteiligen.
Vor allem, motivieren wäre ja noch, nicht motivieren wäre ja das eine, aber auch tatsächlich zum Teil nicht erlauben, zurückzuschicken. Es geht ja nicht immer um Business-Logik, wo man sagt, so wird bei uns ein Kredit ausgerechnet oder so ein Kreditnehmer geratet, sondern es geht ja zum Teil auch wirklich darum, dass man ein Modul für den Webserver schreibt, was man durchaus auch weitergeben könnte. Das ist sehr schade, dass das nicht passiert.
Ja, kommt vielleicht noch.
Ja, vielleicht.
Wäre schön.
Ja, finde ich auch total klasse.
Naja. Vielleicht hört das jemand von einer Bank.
Aber es sind ja nicht nur Banken.
Ja, klar. Das war nur ein Seitenhieb an dir.
Ich weiß, ist angekommen. Du gehst allein nach Hause. Ich fahre ja mit dir mit.
Ja, weiß man, woher der Name Perl kommt?
Also ich bin ja erst 2002 in Perl eingestiegen. Da war Perl ja schon relativ alt. Von daher kenne ich die ganzen Entstehungsgeschichten nicht so genau. Das, was ich weiß, ist, dass der Name eigentlich irgendwie aus dem Matthäus-Evangelium kommt. Also da geht es um irgendwie einen Fischer, der
eine Perle findet.
Ja, genau. Aber so hundertprozentig weiß ich das ehrlich gesagt nicht.
Aber interessanterweise wird Pearl ja auch nicht wie Perle geschrieben, sondern P-E-R-L. Und Pearl, die Perle wäre, glaube ich, P-E-A-R-L,
oder? Ja, aber es gibt ja eine andere Programmiersprache, die Pearl mit E-A heißt. Und da gab es dann auch irgendwelche Namensdinger.
Genau, ja. Also ich habe zwei Bekronyme gefunden. Bekronyme sind, Akronyme sind halt Wörter, die aus den Einzelbuchstaben versuchen, irgendeinen Sinn zu ergeben. Und Bekronyme sind die, die, nachdem der Name schon feststeht, nochmal rückwärts gefunden werden. Und da gibt es ja einen Name, die Practical Extraction and Reporting Language. Das ist übersetzt praktische Ausgabe- und Berichtssprache. Das ist von Larry Wall authentifiziert als eine der Bedeutungen von Perl. Und die zweite ist die Pathologically Eclectic Rubbish Lister, die krankhaft aussehender, ausufernder Auflister von Blödsinn. Erklärung ist auch von Larry Wall authentifiziert oder autorisiert worden als Erklärung für Perl. Und das sagt eigentlich auch schon viel über Larry Wall aus, der für solchen Spaß auch einfach zu haben ist.
Ja, Larry Wall ist ein absolut verrückter Kerl. Also er ist absolut nett und auf dem Boden geblieben und sowas, aber er ist schon irgendwo, ich sag mal, ein bisschen verrückt. Er ist eigentlich auch auf jeder YEPSI Europe, also auf jeder Perl-Konferenz eigentlich, egal ob in Europa oder Amerika, und kann man sich ganz normal mit dem unterhalten. Er hat dann auch immer sehr lustige Hawaii-Hemden oder sowas an, also ist schon irgendwo ein cooler Typ.
Weißt du, was er beruflich macht, dass der auf jede Perl-Konferenz fliegen kann?
Oh, keine Ahnung.
Weil da muss man ja auch
Perl wahrscheinlich.
Da muss man erstmal einen Arbeitgeber finden, der das mitmacht, ne? Und so nur für, ansonsten ist es schon relativ schwierig.
Ja, keine Ahnung, was der macht, aber ist, glaube ich, schon ein ganz cooler Job, wenn du da auf der ganzen Welt rumreisen kannst und an den Konferenzen teilnehmen kannst.
Ohne Frage, ich frage wegen Arbeitgeber, weißt du, vielleicht finanziert mir ja einer die Reise nach Stuttgart und,
ach so.
Und woanders hin.
Na, Stuttgart ist ja aber noch relativ günstig, also ich glaube,
nee, klar.
Da wird sich noch relativ leicht ein Sponsor finden.
Ja. Du hast gerade gesagt, dass das Perl das ultimative Programmierwerkzeug ist. Du machst alles in Perl, ne?
Ich mache eigentlich alles in Perl. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Sachen, die ich nicht in Perl mache.
Zum Beispiel? Und warum?
Was nicht? Wenn es zum Beispiel um eine Anbindung von C-Bibliotheken oder sowas geht, dann kann man das nicht mit reinem Perl machen, sondern da gibt es dann noch diese Sprache XS, heißt die. Das ist einfach so eine Schnittstellensprache für Perl mit C-Bibliotheken zu verbinden. Und natürlich Sachen, die man mit Perl nicht machen kann, also zum Beispiel JavaScript oder sowas. Nutze ich halt JavaScript, und weil man das so nicht direkt in Perl machen kann.
Okay.
Oder weil sehr umständlich, sagen wir es mal so. Es gibt nämlich fast nichts, was man in Perl nicht machen kann.
Fast nichts.
Fast nichts, ja. Also ich benutze es eigentlich für alles, Web-Anwendungen, Desktop-Anwendungen, Konsolen, Programme, eigentlich alles.
Okay. Perl ist aber kein, Perl ist ja eigentlich eine eigentlich sage ich jetzt ganz bewusst, Perl ist eigentlich eine interpretierte Sprache, aber die machen ein bisschen mehr, oder?
Also bis zur Ausführung gibt es zwei Durchlaufe, wo dann das erste Mal wird über den Quellcode gegangen, wird ein erstes Mal gepasst, wo dann auch schon in Module und sowas reingesprungen wird, gepasst wird, und dann wird das in Optree übersetzt und dann wird das erst laufen gelassen. Also es gibt da zwei Compile-Durchgänge eigentlich, und dann wird das ausgeführt.
Hört ihr auch das Rauschen? Ist das der Kühlschrank?
Ich weiß gar nicht. Also neben uns steht ein riesen Kühlschrank.
Genau, aber das wird irgendwas in der Küche sein, was da gerade. Ich habe schon gedacht, ich
höre Mate drin und so.
Ich habe schon gedacht, ich höre Stimmen. Okay.
Ah, die Aliens sind noch nicht da.
Die sind noch nicht da.
Noch nicht da.
Obwohl du vor einem Barbarella-Plakat sitzt, wenn ich das richtig sehe.
Oh. Hängt hinter mir. Sehe ich nicht.
Genau. Was ich weiß, ist, dass das Pearl erstmal unheimlich schnell ist. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich habe dem Roman auf der Hinfahrt erzählt, dass ich was mache, was Systemadministratoren häufig machen. Das ist ein Grep auf große Logdateien. Und wenn man da E-Grep benutzt, dann werden reguläre Ausdrücke benutzt. Und ich habe einen Test mit einem Grep gemacht. Da hat der Grep 4 Sekunden gebraucht, um alle Resultate aufzulisten. Und Pearl hat es in 0,8 Sekunden gemacht, mit ebenfalls einem regulären Ausdruck. Das ist schon ein Unterschied, gerade wenn man viele Dateien durchparsen muss.
Ja, das ist auch ein Entstehungsgrund für Pearl. Also als Pearl entwickelt wurde, war Larry Wall bei irgendeiner Firma angestellt, die irgendwie ein Netzwerk für die NSA oder sowas entwickeln sollte, und Aufgabe von Larry Wall war es zum Beispiel, aus riesigen Logdateien irgendwelche tollen Reports zu erstellen. Und da Larry Wall die ganzen Unix-Tools so nicht ausgereicht haben, hat er sich überlegt, okay, dann schreibe ich doch eben was Eigenes, was sehr stark da drin ist, eben diese Logdateien auszuwerten und diese Reports zu erstellen, und hat es eben darauf eigentlich optimiert. Und viele Sachen sind dann erst später zu Pearl hinzugekommen.
Ja, wir haben ein bisschen über Pearl geredet, über die Geschichte ganz kurz. Du hast gesagt, du bist seit 8 Jahren dabei, aktiv. Die neueste Version ist 5.12.2, wenn ich das richtig
genau
im Kopf habe. Also kann man auch davon ausgehen, da wird noch aktiv entwickelt an der Geschichte.
Genau, also im Moment ist eigentlich die Entwicklung so aktiv wie seit Jahren nicht mehr. Also es gab ein gewisses Loch, als Pearl 6 angekündigt wurde und da erstmal nichts passiert ist. Da haben viele gedacht, naja, warum sollen wir Pearl 5 weiterentwickeln, wenn es irgendwann Pearl 6 gibt. Irgendwann hat sich dann aber rausgestellt, dass es wohl ein etwas länger laufendes Projekt ist, und dann haben sich die Leute wieder darauf konzentriert, an Pearl 5 weiterzuentwickeln. Also es gibt auch dieses CPAN, das große Repository für Pearl-Bibliotheken. Da gibt es einen Trend, der eigentlich sehr eindeutig ist, dass es von Monat zu Monat eigentlich mehr Uploads gibt, und auch die Pearl 5 Kernentwicklung wird eigentlich so aktiv weiter betrieben wie seit Jahren nicht mehr. Die Pearl 5 Porters, die haben auch den Entwicklungszyklus umgestellt, dass es jetzt ein monatliches Entwicklungsrelease gibt und mindestens einmal im Jahr ein stabiles Release. Also von daher passiert da immer was.
Also ist Pearl überhaupt nicht tot?
Nein, nein, überhaupt nicht. Was mich an diesem Pearl ist tot eigentlich immer so ein bisschen stört, ist, dass es häufig von Leuten kommt, die mit Pearl nicht wirklich was zu tun haben. Also Pearl muss nicht jedem gefallen, es soll jeder die Sprache benutzen, die er benutzen möchte, aber man sollte sich doch, bevor man sowas sagt, einfach mal kurz die Sprache anschauen und einfach mal einen Blick reinwerfen, was diese Sprache überhaupt ist, bevor man so einen Satz einfach wiederholt, den man irgendwo mal aufgeschnappt hat. Also ich sage eigentlich immer so, dass Pearl auf so einem Spielfeld früher mal alleine da war, da hat es jeder wahrgenommen, und mit der Zeit sind da immer neue Mitspieler hinzugekommen, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben und die sich aber gegenseitig, ich sag mal, auch befruchten. Also es gibt zum Beispiel dieses Webframework Dancer in Pearl, das wurde inspiriert vom Ruby-Framework. Sinatra ist, glaube ich, Ruby, das Sinatra-Framework.
Keine Ahnung.
Jedenfalls wurde das von einer anderen Programmiersprache beeinflusst oder inspiriert, und genauso werden Perl-Module in andere Sprachen dann nachprogrammiert. Also eigentlich ist es so ein Geben und Nehmen, und das ist meiner Meinung nach auch sehr sinnvoll und wichtig, weil keine Programmiersprache hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und das die beste Programmiersprache, sondern jedes hat irgendwo seine Daseinsberechtigung und man sollte sich einfach mal verschiedene Sachen angucken.
Das ist ja letzten Endes wie mit Linux-Distributionen. Es gibt ja einen Grund, dass es verschiedene gibt, und die lernen ja mittlerweile auch voneinander und treiben sich gegenseitig nach vorne. Auf jeden Fall ist es derzeit so, dass Unix-Systeme ohne Pearl nicht denkbar sind, weil ein ganz großer Teil des Userlands, also der Nutzer, Werkzeuge in Perl geschrieben sind und in einem System drin sind. Also ein Unix ohne Perl gibt es meiner Ansicht nach nicht. Wird es auch so schnell nicht geben, tatsächlich.
Was ich natürlich auch immer besonders toll finde, weil man kommt irgendwo hin, soll irgendwas machen, habt ihr Linux? Ja, alles klar, dann kann man sofort loslegen.
Ja, das war, stimmt.
Hm? Ja, finde ich sehr schön.
Aber ich meine, Perl hat ja nicht zuletzt diesen Ruf, etwas älter zu sein oder aus der Mode gekommen zu sein, weil es mal diesen Contest gab, diesen Obfuscated Perl Contest, wo man versucht hat, möglichst kaputten, also na, wie soll man das sagen, möglichst die Funktion des Codes irgendwie zu versteuern, dass die kein anderer versteht.
Ja, wird natürlich heute ein Programmierer wirklich nur noch in seiner Freizeit machen. Also wenn man irgendwo als Perl-Programmierer unterwegs ist, dann in Projekten arbeitet, dann ist sowas einfach tödlich. Es gibt ja dann auch diese Perl Best Practices und das Modul Perl Critique, was so ein bisschen darauf achtet, dass man gewisse Programmierrichtlinien einhält, um ein bisschen sauberen Code zu schreiben. Man kann aber sehr unwartbaren, sehr unleserlichen Code schreiben. Larry Wall sagt auch immer, es gibt viele Arten, in Perl zu programmieren, man soll den saubersten wählen. Also er fordert eigentlich auch schon auf, dass man möglichst sauber programmiert. Dass es diesen Contest gab, ist auch ganz witzig. Also man kann sich da mal ein paar Beispiele angucken und man steigt da echt erst nach viel Überlegung dahinter, was dieses Programm eigentlich macht.
Es gibt gute Beispiele in der Wikipedia, die verlinken wir natürlich. Und ich weiß, dass entweder Larry Wall oder Damien Conway mal gesagt hat, die Tatsache, dass man wirklich schlecht aussehenden Code produzieren kann, ist auch gleichzeitig die größte Stärke, weil man kann auch wirklich gut aussehenden Code produzieren, wenn man es will. Und das ist ja das, was du jetzt gerade
genau, gesagt hast. Also es gibt seit einigen Jahren eigentlich gerade in der Perl-Community so ein bisschen die Bewegung hin, modernes Perl zu schreiben. Also wirklich objektorientiert zu schreiben, sauberen Code zu schreiben, eigentlich alle Regeln, die man in größeren Projekten oder sowas einhalten sollte, damit der Nachfolger einem nicht mit der Axt hinterherläuft und schreit, was hast du da eigentlich gemacht?
Ja.
Ist dir das schon mal passiert? Nee.
Ich habe schon einen schrecklichen Perl-Code gesehen und ich muss auch zugeben, wenn ich so die Skripte angucke, die ich vor 8 Jahren geschrieben habe, als ich mit Perl angefangen habe, so würde ich heute garantiert nicht mehr schreiben. Also ich habe irgendwann mal versucht, ein Skript von mir von damals nachzuprogrammieren. Da habe ich nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, naja, das hätte man noch besser machen können. Also passiert einem immer wieder und gerade Einsteigern passiert das, dass sie dann, ich sag mal, besonders coolen Perl-Code schreiben wollen und dann so ein bisschen in dieses Obfuscated reinrutschen und diese Perl-Spezialvariablen benutzen, die dann wirklich sehr kryptisch sind, obwohl man da eigentlich was anderes schreiben könnte und sollte.
Also es zeigt auch ein bisschen deine eigene Entwicklung in der Perl-Umgebung. Ist ja auch schön, im Nachhinein zu festzustellen, heute würde ich das anders machen, das heißt nämlich, man hat was gelernt während der Zeit.
Ja, das hoffe ich doch, dass ich wenigstens ein bisschen was gelernt habe.
Das gilt ja eigentlich für jeden Bereich so. Ne? Also ich glaube, dass keiner seine eigene Arbeit genauso wie vor 10 Jahren machen würde. Meiner Meinung nach.
Also Stillstand ist Rückschritt.
Genau. Also ich für meinen Teil kann das auch sagen, dass ich vor 10 Jahren andere Administration betrieben habe als heute. Vor 10 Jahren hatte ich auch nicht 1800 Systeme vor mir stehen, mit denen ich was machen musste. Da waren es vielleicht 2 oder 3. Also muss man da auch in der Relation anders denken. Aber man wächst ja an seinen Aufgaben letzten Endes.
Ja, ich musste mir Perl mehr oder weniger selbst beibringen. Ich war dann in der Bioinformatikabteilung. Ich habe vorher während meiner Ausbildung Java gelernt. Dann bin ich dort in diese Abteilung reingekommen. Und die, wohlgemerkt eine Bioinformatikabteilung. Allerdings gab es dort keinen einzigen Informatiker. Die waren alles Chemiker, Biologen und sonst was weiß ich was. Und die sind dann zu mir gekommen, ja, wir bräuchten da was. Kannst du das in Perl machen? Ich so, Namen habe ich schon mal gehört, habe aber noch nie damit programmiert. Naja, wäre aber gut, wenn du das machen könntest, weil sonst versteht hier keiner, was du programmierst. Und wenn du dann nach der Ausbildung wieder weg bist, dann kann keiner was damit anfangen. Ich dachte, naja, okay, dann guckst es dir halt mal an. Und dann habe ich mich hingehockt und habe mir das irgendwie selbst beigebracht. Und ja, das waren meine Anfänge in Perl und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich bei der Programmiersprache geblieben bin.
Schön. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich sehr spät erst Perl gelernt habe tatsächlich. Glaube vor 5 Jahren. Also wirklich spät. Und ich mache mir einen Vorwurf im Zusammenhang mit Perl, dass ich es nicht früher gelernt habe. Tatsächlich, weil es viele Sachen viel, viel leichter macht tatsächlich. Und dir bringe ich es auch noch bei.
Also Dirk meint jetzt spät, relativ gesehen zu seinem hohen Alter.
Ja, genau. Genau. Genau.
Hm? Rene, mich würden jetzt ein paar exponierte Beispiele interessieren, wo Perl zum Einsatz kommt. Kannst du da aus dem FF gerade 2, 3 Applikationen nennen?
Also, was bekannt sein dürfte, ist Xing. Das ist eine Business-Plattform, Social Network
im Internet. Kennen wir doch als Schweizer. Der Heinrich ist ja, also der Gründer ist ja ein Schweizer.
Ah, okay.
Ja.
Da ist das Backend komplett in Perl geschrieben und an der Oberfläche auch noch 25%. Die anderen 75% sind in Ruby und Rails geschrieben, aber das Backend ist noch komplett in Perl geschrieben. Was viele Linux-Benutzer sicherlich auch kennen, ist Frozen Bubble. Ist auch in Perl geschrieben und dann gibt es noch jede Menge.
Frozen Bubble ist ein Spiel, das muss man dazu sagen. Das
ja?
Nee, das wollte ich nur ergänzen, entschuldige bitte.
Genau, ja, also.
Wir verlinken das dann auch, das
ja. Spiel. Macht sehr Spaß. Also ich habe es gerade letzt wieder, weil ich in der Schule Perl vorgestellt habe und Spiele da natürlich immer ganz gut ankommen, habe ich das installiert und dann habe ich auch wieder meine 3 Stunden da mit rumgespielt. Ja, aber was gibt es sonst noch in Perl? Ja, also in vielen Firmen wird Perl eingesetzt, obwohl das so gar nicht bekannt wird. Also gerade in dem Bereich, wo auch Dirk unterwegs ist, in der Systemadministration. Ich glaube, es gibt kaum einen Systemadministrator, der nicht irgendwie mal was in Perl gemacht hat. An Desktop-Anwendungen bin ich...
Es gibt das Screenshot-Tool, Shutter,
genau.
Was ich bis vor kurzem gar nicht wusste.
Ja, ist auch in Perl geschrieben. Das
komplett in Perl geschrieben wurde, genau.
Es gibt viele Sachen, wo man es eigentlich gar nicht weiß. Bin jetzt gerade so am Überlegen, ob es noch irgendwas richtig Großes, Bekanntes gibt, was in Perl geschrieben ist.
Es gibt das Urgestein der Blocksoftware, das ist zum großen Teil in Perl geschrieben.
Movable Type.
Genau. Da kommen die Trackbacks zum Beispiel her. Movable Type hat Trackbacks erfunden. Ist auch in Perl geschrieben, das weiß ich.
OTRS. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das ist ein Ticketsystem. Das ist auch komplett in Perl geschrieben, genauso wie okay. RT.
Ja, stimmt.
RT
ja.
Kenne ich auch. RT habe ich selber schon eingesetzt, ja.
Ja, also ich arbeite zurzeit auch für die OTS AG als externer Programmierer. Und das ist komplett in Perl geschrieben. Was gibt es noch sonst in großen Sachen? Also es gibt ein Perl 5 Wiki bei der Perl Foundation. Da sind jede Menge Anwendungen aufgelistet, die in Perl umgesetzt sind.
Also ich weiß, dass zum Beispiel ein so ein Aufgabenverwaltungstool, das ich lange benutzt habe,
HiveMinder.
HiveMinder in Perl genau, geschrieben ja. ist, genau. Mit Anschlüssen alles Mögliche. Wenn das jetzt nicht gegen meine Grundabneigung gegen fremdgehostete Dienste verstoßen würde, würde ich das auch heute noch einsetzen. Das ist eines der besten Aufgabentools, was ich kenne tatsächlich. Was mir einfällt, ist, dass das die größten Enterprise-Wikis in Perl geschrieben sind. Da ist
T-Wiki.
T-Wiki ja. bzw. FOSS-Wiki hinter, genau. FOSS-Wiki ist ein Fork von T-Wiki.
Es gibt so viele Sachen. Also ich werde euch da einfach mal ein paar Links zusammensuchen.
Gerne,
und,
ja.
Und dass ihr die posten könnt.
Ja.
Also ist jetzt so schwierig aus dem FF dann zu sagen, ja, bei OpenOffice wird zum Beispiel Perl für die Bildskripte eingesetzt.
Okay.
Sehr intensiv. Bei ja. OpenStreetMap gibt es sehr viel Perl-Skripte im Einsatz. Ich denke mal, das sind so sehr bekannte Bereiche, wo Perl im Einsatz ist.
Das zeigt schon mal, dass es weiter verbreitet ist. Also das alte Perl, was ja keiner mehr nutzt, ist weiter verbreitet, als man es gemeinhin denkt.
Genau,
ja. Ja, wir haben noch einen Bereich, den du kurz vorher angesprochen hast mit Xing oder auch mit OpenStreetMap. Dort kommt ein Webserver zum Einsatz. Dirk und ich haben uns etwas unterhalten bei der Herfahrt. Die dauerte ja irgendwie 2 Stunden oder so. Und ich selbst habe wenig Erfahrung mit Perl, aber Dirk hat dann gemeint, ja, Perl würde relativ viel Speicher verbrauchen, wenn man ihn webserverseitig, wenn man das Tool webserverseitig nutzt. Wie siehst du das? Ist Perl wirklich ein Konkurrent in Anführungs- und Schlusszeichen für PHP und all die Dinge, die es da gibt?
Ich sag mal, Perl hat einen Nachteil gegenüber PHP. PHP-Anwendungen sind häufig so, man lädt die sich runter, lädt die auf seinen Webserver hoch und laufen. Und bei Perl muss man dann immer noch die entsprechenden Rechte setzen, dass es ausgeführt werden kann. Von daher ist es, ich sag mal, für den Einsteiger nicht ganz so einfach, mal eine Perl-Anwendung zu installieren. Aber wenn man damit ein bisschen Erfahrung hat, dann spielt es eigentlich keine wirkliche Rolle und man kann alles mit Perl umsetzen, was man mit PHP oder mit anderen Frameworks irgendwie umsetzen könnte. Also was auch Xing zeigt oder OTRS ist, dass man auch wirklich Enterprise-mäßige Webanwendungen in Perl entwickeln kann. Also es gibt dann ja auch verschiedenste Caching-Möglichkeiten, um das Ganze schneller zu machen. Man kann es über Modperl direkt in den Apache einklinken. Da hat man dann sogar noch wesentlich mehr Möglichkeiten als bei PHP, weil man jeden Schritt, den der Apache macht, von der Annahme des Requests bis zur Auslieferung, kann man mit Perl beeinflussen und nicht nur, dass es irgendwie direkt in den Apache integriert ist. Also man kann eigentlich alles mitmachen und es ist durchaus eine Konkurrenz für PHP. Ich sag mal, nicht unbedingt für den Einsteiger, aber für Leute, die etwas mehr Erfahrung mit Webanwendungen programmieren haben, und für die sollte das kein Problem sein.
Also ich merke bei mir bei den Webservern, dass man einen Webserver sehr, sehr gut tunen kann auf eine einzelne Sprache. Und wenn man mehrere Sprachen hat, also wenn man schon PHP und Python im gleichen Webserver hat, dann werden die Module halt beide geladen und pro einzelnen Prozess sind dann halt beide Module im Speicher und das ist halt sehr, sehr.
Ja, sehr, also Modperl ist relativ speicherfressend, sage ich mal. Aber wenn man Einfluss auf den Server oder sowas hat, dann, oder man größeren Server hat, gerade dann, wenn größere Unternehmen sowas einsetzen, dann haben die auch entsprechende Server und von daher spielt es dann nicht wirklich eine Rolle.
Ja. Ja.
Also durchaus eine Alternative.
Ja, auf jeden Fall.
Oder für dich wahrscheinlich die erste Wahl.
Ja, definitiv.
Ist auch so zu erwarten, Röni. Also ich hätte jetzt schon seltsam geguckt, wenn du gesagt hättest, ja, ich nutze Perl im Webserver noch als Alternative.
Also eine der Stärken von Perl ist meiner Meinung nach die Anzahl der Module, die es gibt mit CPAN.
Ja, mit über 21.000 Distributionen, Bibliotheken, die es dort gibt, hat man eine reichhaltige Auswahl. Also es gibt eigentlich nichts, wo man kein Modul für auf dem CPAN findet.
Es ist eine Stärke, ist aber auch eine Schwäche, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also das richtige Modul für den eigentlichen Zweck zu finden, kann dann auch schon mal ein paar Minuten dauern.
Ja, genau. Also das ist gerade für die nicht ganz so erfahrenen CPAN-Benutzer ist das durchaus eine gewisse Hürde. Aber da kann man auch mal in einem Forum oder sowas nachfragen, was ist denn das beste Modul, wenn ich das machen möchte. Und viele Module sind zwar ähnlich, aber dann doch nicht gleich. Dann kommt es natürlich wieder drauf an, wofür möchte man das genau verwenden. Und da bekommt man von genügend Leuten Tipps. Also das ist eigentlich kein großes Ding.
Wo du gerade sagst, im Forum fragen. Du hast gesagt, dass du vor 8 Jahren mit Perl begonnen hast. Wie bist du zur Community gekommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich bin ja relativ aktiv im Ubuntu-Umfeld. Und wie bist du zur Perl-Community gekommen? Oder wie hat sie sich dir dargestellt, um es mal so zu sagen?
Also wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich relativ einfach. Ich bin auf irgendein Problem gestoßen, wusste nicht weiter und habe dann gedacht, naja, irgendwo wird schon jemanden geben, der das beantworten kann. Bin dann auf Perl.de gestoßen. Das ist nicht mit dem zu vergleichen, was es heute ist. Also das heutige Perl.de ist bei irgendeinem Unternehmen angesiedelt, was das auch eher kommerziell betreibt. Und die Leute von damals sind zu perlcommunity.de gewechselt. Ja, wie hat sich mir das dargestellt? Das war eigentlich erstmal ein großer, ich sag mal, verrückter Haufen, die sich mit der Sprache da auseinandersetzen. Aber insgesamt sehr freundlich. Also ich bin da sehr gut aufgenommen worden, weil sonst wäre ich heute nicht so aktiv. Mhm. Also bin da sehr gut aufgenommen worden und habe da mittlerweile auch sehr viele Freundschaften geschlossen, also auch offline. Ich kenne, keine Ahnung, 30, 40, 50 neue Leute, mit denen ich wirklich engeren Kontakt habe und dann nochmal 50, 60, mit denen ich eher lockeren Mail-Kontakt oder hin und wieder mal auf Konferenzen mich treffe.
Das ist schon relativ viel, ne?
Ja.
Aber es zeigt ja auch, dass das keine geschlossene Community ist, sondern dass man da auch durchaus die Chance hat, noch von außen reinzukommen, wenn man mag.
Ja, klar. Also da ist eigentlich jeder willkommen und Anfänger sind da auch gerne gesehen und ich helfe auch so gut ich kann und bin eigentlich auch immer froh, wenn man da auch mal neue Gesichter sieht.
Das klingt für mich auch jetzt sehr sympathisch, gerade wenn, wie du vorhin gesagt hast, ein großer verrückter Haufen. Das ist ja so, ich glaube, diese Beschreibung lässt sich über fast jede Community stülpen, mindestens mal in unserem Bereich. Und dann sind auch so die Regeln nicht so stur, also wie du sagst, neue Leute sind willkommen, man ist da, man kann Fragen stellen, vielleicht auch mal eine dumme Frage und so. Und das ist ja eigentlich auch sehr wichtig, für damit die Community und natürlich auch die Sprache selbst weiterleben kann, dass neue Leute dazukommen.
Ja, neue Leute bringen neue Ideen und die sind immer wichtig.
Genau. Und insofern ist ja die Community, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, ist ja ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, also ich denke mal, dass die Community an sich eine sehr große Stärke von Perl ist. Also es gibt ja nicht nur die Community, die sich irgendwie in Foren organisiert, sondern die Community macht ja noch viel mehr. Es gibt die sogenannten CPAN-Tester, die diese 21.000 Bibliotheken auf dem CPAN eigentlich ständig durchtesten mit allen möglichen Perl-Versionen, auf allen möglichen Betriebssystemen, einfach damit die Modulautoren auch immer irgendwo Feedback haben, läuft mein Modul auf Ubuntu, läuft mein Modul auf Windows, läuft es mit einem Perl 5.12, läuft es mit einem Perl 5.6 und so weiter. Also da gibt es dann auch schon wieder speziellere Communities innerhalb der großen Perl-Gemeinde, die natürlich auch extrem wichtig sind.
Ja, okay. Und da wird wahrscheinlich auch sehr viel, ich sage jetzt mal, Fronarbeit geleistet. Ist das so?
Ja, kann man durchaus so sehen. Okay, ja.
Das passt.
Dann gibt es noch lokale Anwendergruppen von Perl, die sogenannten Perlmongers. In Zürich soll es eine geben, die noch nie jemand gesehen hat.
Ja, leider. Also ich habe mich ja auf dem Frostcamp, wo wir uns auch getroffen haben, mit einigen unterhalten. Da war durchaus auch Interesse da, die tatsächlich mal wieder zu beleben oder überhaupt mal zu beleben. Das sieht zum Glück in Deutschland etwas anders aus. Da gibt es einige sehr aktive Perlmonger-Gruppen, genannt seien hier Berlin, die relativ groß sind und sehr aktiv. Die treffen sich auch jeden Monat. Dann gibt es die Münchner Perlmongers, die hatten zumindest eine Regelung, dass sie sich alle 2 Monate treffen. Das haben sie jetzt auch so ein bisschen aufgeweicht, dass sie sich, glaube ich, auch mittlerweile fast jeden Monat treffen. Wir in Frankfurt, wir treffen uns monatlich. Das sind dann eher so die sozialen Treffen, wo man sich trifft und gemütlich bei einem Bier, bei einem Essen, bei einem Club Mate oder sowas sich über Perl oder Ähnliches unterhält. Muss nicht immer Perl sein, kann auch mal ganz banale Dinge sein, kann mal Politik oder sonst irgendwas sein.
Ja? Unglaublich.
Ja, und dann haben wir einmal im Jahr ein Wochenende, wo wir dann nur Vorträge halten. Und ja, gibt es auch noch in anderen Städten. Also da kann man auch einfach mal vorbeischauen. Und
in meiner Heimatregion gibt es die Ruhr-PM, also die Ruhr-Perlmonger, das weiß ich, aber die sind auch nicht mehr so aktiv, soweit ich weiß.
Das bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Also ich lese zwar eigentlich auf allen deutschsprachigen Perlmonger-Mailinglisten mit, aber die unterhalten sich ja durchaus auch mal neben der Mailingliste.
Komisch.
Ja, es soll noch ein Leben neben der Mailingliste geben.
Unfassbar. Ja. Du René, wenn du jemandem empfehlen würdest, in Perl einzusteigen, du hast ja jetzt auch im Vorgespräch gesagt, dass du an der Schule warst und mit Schülern Perl gemacht hast, wie würdest du Leuten empfehlen, einzusteigen in Perl? Mit welchem, vielleicht auch mit welchem Buch oder mit welchem Tutorial oder mit welchen Hilfsmitteln?
Also Bücher sind eigentlich recht einfach zu nennen. Das sind die Perl-Bücher von O'Reilly. Also das Llama-Buch und Einführung in Perl, Programming Perl und sowas, das sind eigentlich die Standard-Einstiegsbücher, die man so für Perl benutzen kann. An Tutorials bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, weil da gibt es etliche im Internet, die sind aber teilweise schon sehr veraltet. Also da wird zum Beispiel auf das U-Strict, was einem vor einigen Fehlern schützt, nicht genannt. Die dann auch viele Sachen zeigen, die man so heute eigentlich nicht mehr in der Perl-Programmierung verwendet. Aber die O'Reilly-Bücher kann man schon sehr guten Gewissens empfehlen.
Okay, und einfach den Texteditor der Wahl schnappen und loslegen oder irgendwas anderes benutzen, um reinzukommen? Also ich habe mich auf der Hinfahrt mit Roman unterhalten und er meinte, er braucht auf jeden Fall irgendetwas, was ihm beim Klammern hilft. Weil einer der Kandidaten ist, der vergisst, Klammern zuzumachen.
Genau.
Also was ich bei meinen Kunden sehr häufig sehe, das ist Eclipse mit dem Epic-Plugin. Das ist dann so die typischen Eclipse-Sachen für die Perl-Programmierer zur Verfügung stellt. Für mich persönlich ist das ein bisschen zu langsam, also bis das gestartet ist. Und ich persönlich fühle mich einfach in Eclipse nicht ganz so wohl. Ich benutze Patre, das ist ein Editor für Perl in Perl. Das hat noch den Vorteil, dass ich mir einfach die Sachen, die mir in dem Editor fehlen oder in der IDE, die schreibe ich mir einfach selbst. Und Patra hat auch noch so einen Perl-Beginner-Modus oder einen extra Menüpunkt für Perl-Einsteiger, dass die Perl-Programme auf so typische Einsteigerfehler hin untersucht. Zum Beispiel, wenn man einen Vergleich in einer If-Bedingung macht mit einem einfachen Ist-Gleich, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das ein Fehler ist, dass man als Programmierer eigentlich das mit dem doppelten Ist-Gleich den Vergleich eben haben möchte. Und da unterstützt es einen schon und auch in der Klammernavigation und sowas. Also das ist eigentlich so das, was ich an Einsteigern empfehlen würde, wenn sie noch nicht an irgendwie eine IDE gebunden sind. Also wenn man jetzt mit VI, mit Emacs oder mit Eclipse schon jahrelang arbeitet und da drin fit ist, dann ist es, denke ich mal, ziemlich unpraktisch, wenn man jetzt sich auf eine neue IDE erst einarbeiten muss, sondern wenn man dann in seiner IDE bleibt.
Also ich habe da einen Padre-Vortrag auf dem Frostcamp gesehen und ich möchte jetzt auch auf Padre umsteigen, vor allem da ich mit Eclipse in der letzten Zeit relativ schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe gerade an einem Buch mitgearbeitet und habe Techlips benutzt, das ist so ein Tech-Plugin für Eclipse, und je größer das Buch wurde, desto unhandlicher wurde das, damit zu arbeiten. Dann bin ich auf einen anderen Texteditor umgesprungen, auf Genie, mit dem war es schon besser und zum Schluss bin ich wieder beim VI gelandet. Was aber auch mehr daran lag, weil es halt eine Menge, große Menge an Text war. Und da muss ich sagen, da bin ich einfach mit den Tools, mit denen ich gewohnt bin, zu arbeiten, schneller. Auf der Arbeit benutze ich tatsächlich Strawberry Perl auf dem Windows und benutze Eclipse, wenn ich längere Skripte schreibe, weil das einfach übersichtlicher wird, weil es einen sehr guten Debugger hat, was ja nicht unerheblich ist. Ja. Aber auch da will ich gerne auf Padre umsteigen.
Kann ich nur empfehlen.
Ja, hab ich vermutet.
Also ich benutze ihn eigentlich fast nur noch, wenn ich unter Ubuntu arbeite, hin und wieder auch mit VI, aber in der Regel eigentlich mit Padre.
Okay. Können wir noch ein paar Worte verlieren zu diesem Padre? Gibt es denn für jede Distribution? Gibt es das auch vielleicht für Windows?
Das gibt es für alles.
Das gibt's für alles?
Das gibt's für alles. Unter Mac ist die Installation ein wenig hakelig. Also da habe ich schon verschiedenste Berichte gehört, dass es nicht ganz so einfach ist, aber unter Linux und Windows ist es überhaupt kein Problem. Ältere Ubuntu-Versionen machen da ein paar Probleme, aber bei den neueren Ubuntu-Versionen ist das alles behoben. Welche Probleme das genau sind, kann ich euch jetzt auf Anhieb nicht sagen, aber das hat irgendwas mit dem WX-Widgets, glaube ich, zu tun.
Okay, mit so einem Grafikfrontend.
Ja, genau. Aber unter neueren Ubuntus ist das überhaupt kein Problem, das zu installieren.
Weißt du das, Dirk? Ist das in den Quellen drin?
Ja, es ist drin. Aber natürlich in der älteren Version, wie halt immer bei paketorientierten Sachen.
Ja, genau. Aber da gibt es sicher noch eine PPA oder so.
Ja. Aber es gibt bei Ubuntu Personal Package Archives, wo Sachen, die noch nicht in der Distribution drin sind, von Entwicklern weiter gepflegt werden und die kann man einfach dazuladen und dann hat man oft auch die aktuellste Version direkt dabei. Ich weiß, dass es eine Perl-CD gibt, jetzt eine Live-CD.
Genau, die wird vom Thomas Fahler, einer meiner Frankfurt-PM-Kollegen, also von den Frankfurt-Perlmongers. Die Idee ist gestartet, als wir den CeBIT-Auftritt von Perl für dieses Jahr vorbereitet haben und wir den Leuten einfach was an die Hand geben können, womit sie einfach mal Perl ausprobieren können. Auch ein paar Module schon vorinstalliert, ein paar Tools wie Shutter ist, glaube ich, auch mit drauf, Patre ist mit drauf und einfach so ein paar Anwendungen, die in Perl programmiert sind. Ja, so ein Modern Perl Live DVD hat es der Thomas genannt.
Und ist eine Live-DVD, das ist halt der Vorteil, um den Einstieg vielleicht zu finden tatsächlich, ja.
Genau, und es ist insgesamt auch sehr gut angekommen, als wir das den Leuten gegeben haben, so, ja, können wir dann einfach mal ausprobieren, einfach mal reinschieben und testen, was man da mit den neueren Perl-Sachen machen kann.
Gut, jetzt haben wir ja eine Community, wir haben Bücher, wir haben Editoren, die wir benutzen können. Jetzt muss man eigentlich nur noch lernen.
Ja, und das ist eigentlich nicht allzu schwer. Also ich habe es ja schon gesagt, dass ich mir das irgendwo selbst beigebracht habe und ist eigentlich kein großes Problem, in Perl einzusteigen. Und wenn es Fragen gibt, gibt genügend Anlaufstellen, wo man sich dann informieren kann, wo man fragen kann.
Es gibt ja so ein Toolkit also, oder Modul, Perl Critic heißt das, mit dem man sich seinen Quelltext untersuchen lassen kann.
Genau.
Würdest du einen Anfänger raten, das zu nutzen, um gleich in den richtigen Programmierstil zu lernen? Oder würdest du sagen, hey, das verwirrt euch zu sehr, lasst mal erst die Finger davon, guckt mal, dass ihr erst ein bisschen Output zusammenbekommt?
Also ich denke, es ist erstmal einfacher, die ersten Wochen, Monate ohne Perl Critic zu arbeiten, einfach mal um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man dann auch nicht gleich frustriert ist. Perl Critic sagt mir hier, ich soll das benutzen, ich soll das benutzen, sondern dass man dann erstmal ganz einfach ein Gefühl dafür bekommt, dass man einen gewissen Einstieg mal bekommt und dann kann man immer noch mit Perl Critic arbeiten. Perl Critic bietet dann auch verschiedene Level. Man kann dann von ganz streng bis zu ja nur noch die wichtigsten Fehler ankreiden, arbeiten. Ich selbst benutze den härtesten Grad überhaupt nicht, weil da wird wirklich alles angemeckert. Da, das ist dann eigentlich schon fast zu viel, aber so der mittlere Status oder das mittlere Level, das benutze ich dann eigentlich schon regelmäßig. Das sollte man dann auch im Laufe der Zeit dann eigentlich mal einsetzen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was man heutzutage in Perl einsetzt und was nicht. Aber jetzt so ganz am Anfang kann man durchaus auch mal ohne Perl Critic arbeiten.
Okay. Ja, was ich als gut erwiesen habe, wenn ich eine neue Programmiersprache lerne, ist einfach konkrete Aufgaben zu haben und die versuchen erstmal umzusetzen. Und als ich Perl gelernt habe, habe ich einfach gar keine Shell-Skripte mehr geschrieben, sondern alles direkt in Perl gemacht. Und mittlerweile habe ich einen guten Mischmasch. Ich mache zum Teil einen Teil in Shell-Skripten, einen Teil in Perl. Und ich habe für mich jetzt den Weg gefunden, wie ich das, was ich wofür benutze. Aber ich glaube, man muss einfach beides mal probiert haben.
Ja, also es gibt viele, die irgendwo ihre Shell-Skripte haben und dann vielleicht merken, ach, das würde in Perl viel einfacher, viel schneller gehen, die dann einfach umsteigen, aber es gibt auch welche, die sind wieder zurückgewechselt, weil sie sagen, sie haben den Zugang zu Perl nicht so hundertprozentig gefunden und fühlen sich mit normalen Shell-Skripten wohler.
Ist ja nicht so, dass man ausschließlich eines benutzen kann, sondern eben der Anwendung entsprechend, genau.
Ja, also da kriegt man ja so richtig Lust, das mal auszuprobieren.
Du bist herzlich eingeladen.
Ja, so ein Hello World oder so zu machen.
Das geht ganz schnell.
Ja, Dirk, du sagst, das geht ganz schnell. Das heißt, wir haben ja vorher schon mal kurz darüber gesprochen, betreffend dem Code, sauber, unsauber. Ich kenne Perl halt von früher her, als man so die ersten Webseiten gemacht hat. Damals gab es dann auf dem Webserver immer ein CGI-Bin-Verzeichnis. Da kamen irgendwelche Perl-Skripte rein, um den Inhalt von Formularen zu vermailen oder irgendwie sowas. Und wenn ich die angeschaut habe, die Perl-Skripte, ich habe überhaupt nichts verstanden. Das ist jetzt vielleicht 10 Jahre her so. Ist das heute immer noch so?
Also du wirst auch heute noch etliche Skripte antreffen, die so sind. Also ganz berühmt ist der Metz Script Archive, das eigentlich ziemlich verteufelt ist und wer das hört, sollte es nie benutzen. also die sind extrem schlecht und viel Sicherheitslöcher drin und gerade Einsteiger, die mit Perl anfangen und irgendwas mit Webanwendungen machen wollen, die werden sicherlich noch so programmieren. Wer das ein bisschen länger schon macht, der wird so garantiert nicht mehr programmieren. Also vor 10 Jahren war das ja noch so üblich, dass dann HTML-Teile im Perl-Skript selbst drin waren, die dann ausgegeben wurden. Das wird heute eigentlich keiner mehr machen. Also da gibt es Template-Mechanismen, mit denen man den Perl-Code sauber vom HTML trennen kann. Also so wie man das von den modernen Web-Anwendungssprachen her kennt, kann man den Perl ganz genauso machen. Und so wird es heute eigentlich auch größtenteils gemacht.
Ja, also es ist wieder auch ein Beleg dafür, dass Perl lebt, dass es sich anpasst an die heutigen Begebenheiten. Du hast gesagt, wie das alle anderen auch tun. Das tun nicht alle anderen. Also eines der in anderen Programmiersprachen, PHP zum Beispiel, WordPress ist so ein Kandidat, der heute noch immer mischt. Also Anweisungen und HTML im gleichen Dokument drin. Kriegt man nicht aus der Welt raus irgendwie.
Ja, bis mal jemand auf die Schnauze fliegt, weil er irgendwas am HTML ändern möchte und sich irgendwas zerschießt und dann funktioniert gar nichts mehr und dann ja mit bitteren Erfahrungen lernen muss, dass man dann doch vielleicht besser mal trennen sollte. Also meine ersten Skripte sahen auch so aus, dass dann noch HTML drin waren, dann musste ich irgendwas ändern und dann hat alles nicht mehr funktioniert und dann habe ich erfahren, hey, es gibt sowas wie Templates auch in Perl, wo man das wirklich ganz sauber trennen kann. Und dann, wenn es Änderungen am HTML oder sowas gab, dann musste ich die Perl-Skripte nicht mehr anfassen. Das heißt, keine Gefahr, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert. Und so lernt man dann mit der Zeit.
Klar.
Manchmal muss man erst hinfallen, bis man irgendwas lernt.
Mit Schmerzen lernt man schneller.
Ja, genau. Ich glaube, schlechter Programmierstil hat auch nichts mit der Programmiersprache zu tun, oder?
Natürlich also, nicht.
Es gibt Leute, ja, die können in jeder.
Richtig. Schrift. Also wenn ich dann auch höre, Obfuscated Perl Contest hast du ja vorhin auch schon erwähnt, und wenn ich dann über Perl-Kritiken Vortrag halte und dann mal ein Obfuscated Python Programm zeige, wo jeder sagt, Python ist von sich aus schon mal sauberer Code, wo ich dann zeige, man kann auch in Python.
Das hätte ich gerne, das hätte ich gerne mal.
Ja, das kann ich dir gerne raussuchen, wo man auch in Python nicht sofort versteht, was da gemacht wird, weil es einfach unleserlich und sauber programmiert ist. Also man kann es auch in anderen Sprachen machen. In Perl kann man es vielleicht ein bisschen einfacher, aber dafür hat man dann viele Freiheiten, um schöneren Code zu schreiben.
Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, gerade auch für Einsteiger. Vielleicht hören uns auch welche zu, die das eben auch mal ausprobieren wollen, dass man halt hier gerade von Anfang an sich gewisse Regeln aneignet und die auch anwendet dann. Dort beginnt es ja. Also wenn ich was falsch lerne, in Anführungsschlusszeichen, dann kriege ich das kaum mehr raus.
Genau.
Das ist eine alte Regel.
Also für Einsteiger, die mit Perl einsteigen wollen, kann ich nur die Befehlszeile use strict empfehlen. Weil die schon viel von vornherein darauf hinweist, also wenn man dann irgendwelche Buchstabendreher in Variablennamen oder sowas hat, wenn man keinen Strict verwendet, dann wird die Variable mit dem Buchstabendreher einfach als globale neue Variable angelegt und Perl weist einen nicht darauf hin und man wundert sich, warum wird da nichts ausgegeben und man sieht es vielleicht gar nicht. Also in einem 500-Zeilen-Programm sieht man jetzt nicht, ob bei dieser einen Variable ein Buchstabendreher drin ist oder nicht. Und wenn man use strict benutzt, und dann wird man vom Perl-Compiler gleich darauf hingewiesen, also bevor irgendwas ausgeführt wird, meckert Perl schon rum, hier, da stimmt was nicht.
Diese Informationen, ich denke, die finde ich alle in den von dir genannten Büchern.
Genau, ja.
Ja. Also hat man tatsächlich die mit diesen drei Elementen, ich wiederhole sie nochmal schnell, Editor, Bücher und Community, kann jeder eigentlich anfangen.
Ja.
Und selbst lernen, die Community einsteigen, ja. Ja. Hast du ja auch so gemacht.
Genau, so bin ich dazu gekommen.
Ja. Nur sind Dirk und ich, wir sind alte Säcke, wir lernen nicht mehr so einfach wie du.
Ja, ich habe es über den Kurs gelernt. Ich bin von meinem letzten Arbeitgeber auf den Kurs geschickt worden.
Ja.
Und ich, wie gesagt, ich habe mich geärgert, dass ich es erst so spät gelernt habe. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, schneller zu lernen. Das ist eigentlich eine relativ einfache, aber relativ leichte Programmiersprache. Bis auf Objektorientierung. Und da haben auch viele Leute schon gesagt, also Leute, die wesentlich besser programmieren können als ich bin Skripter, ich bin kein Programmierer, dass die Objektorientierung bei Perl wirke ihnen zu aufgepfropft. Also weil Perl ja eigentlich, ich muss das anders formulieren, also bis Version, es gibt so die zwei Phasen von Perl. Es gibt das Perl bis Version 4, dann gibt es das Perl 5 und es wird irgendwann das Perl 6 geben. Mit Perl 5 wurde erstmal alles anders, das war so der größte Schnitt in Perl und da war Objektorientierung noch nicht direkt von Anfang an dabei.
Genau, das ist erst mit Perl 5 dazugekommen und den Perl-Entwicklern war auch sehr wichtig, dass irgendwo die Rückwärtskompatibilität erhalten bleibt. Das heißt, man hat versucht, irgendwie mit den vorhandenen Mitteln auszukommen und hat sich überlegt, wie können wir Objektorientierung mit den vorhandenen Mitteln umsetzen, wie kann man das zu Perl hinzufügen, so dass wir eben diese Objektorientierung anbieten können, aber ohne, dass wir irgendwie alten Code gleich komplett zerstören. Und deswegen ist manches in der Perl-Objektorientierung nicht so schön, wie man das in anderen Sprachen kennt. Man kann nicht so wirklich gut kapseln, also sowas wie private Methoden gibt es in Perl nicht. Oder man kann es nur sehr, sehr umständlich irgendwie realisieren, aber an sich gibt es das eigentlich nicht. Auch die Kapselung von Daten innerhalb des Objekts. Man kann von außerhalb in den Objektinnereien rumfuschen, wie man möchte. Man sollte es nicht tun, aber man kann es. Von daher ist die Objektorientierung in Perl vielleicht nicht so doll, wie das in anderen Sprachen ist. Der Vorteil ist, oder was sich da auch in den letzten Jahren wieder entwickelt hat, ist Moose. Das ist ein Modul, womit man moderne Objektorientierungen in Perl haben kann, womit man das eigentlich auch alles umsetzen kann, was man von anderen Sprachen her kennt. Das ist dann auch alles viel lesbarer, viel weniger Code. Also in der Standardobjektorientierung in Perl 5 muss man noch sehr viel selbst schreiben. Man muss dann wirklich ausprogrammieren, wenn Parameter von einem bestimmten also ein Objekt von einer bestimmten Klasse sein soll. Und das kann man mit Moves einfach ja, mit wenigen Zeilen haben und sehr ausdrucksstark. Also da hat man dann schon wieder eine sehr schöne Objektorientierung.
Für Perl spricht mal wieder hier dieser Wortwitz. Moose ist übersetzt Elch. Also der Elch, der aus dem Norden kommt.
Genau.
Und das gefällt mir an Perl auch so gut, dass da so ein gerütteltes Maß an Humor dabei ist, muss ich mal ganz klar sagen. Und Perl 6 ist voll objektorientiert, oder?
Man kann es voll objektorientiert programmieren. Mhm. Aber man kann es auch skriptmäßig, wie man das alte Perl 4 bis oder Perl 1 bis 5 eigentlich kennt. Also man muss nicht objektorientiert.
Ja, man kann den C++ ja auch funktional programmieren. Man muss es ja auch nicht objektorientiert nutzen. Also
genau. Aber in Perl 6 ist es nativ schon alles drin. Und das Moose ist auch an die Objektorientierung von Perl 6 angelehnt.
Okay.
Und weil du so schön gesagt hattest, es gab Perl 4, 5 und irgendwann wird es auch Perl 6 geben, da muss ich mal einhaken, weil Perl 6 wird nicht wirklich der Nachfolger von Perl 5 sein, sondern man sagt heute eigentlich eher, dass Perl 6 eine zweite Sprache in der Perl-Familie ist. Also es wird auch Perl 5 weiter existieren. Also wenn Perl 6 rauskommt, wird Perl 5 nicht stillgelegt, sondern es sind dann einfach zwei unabhängige Sprachen, die zwar gemeinsame Wurzeln haben, aber wo Perl 6 nicht Perl 5 ablöst. Also das nur mal zur Klarstellung.
Okay, also es wird so eine Gabel geben. Es wird einmal das moderne Perl 6 geben und es wird weiterhin Perl 5 weiterentwickelt werden.
Genau, also auch das wird sich weiterentwickeln, dass es modern ist und bleibt.
Genau, das zeigt ja auch, dass es Perl 5.12 mittlerweile gibt. Und so bei 5.0 mal irgendwann bei 5.0. Es hat auf jeden Fall ganz weit vorne angefangen mal. Und es wird immer weiterentwickelt, ja. Ich wollte gerade zu dem Humor da. Das ist hier die Stummtaste, da kann man draufdrücken, da ist man stumm. Was mir an Perl besonders gut gefällt, was ich gerade kurz angesprochen habe, ist eben, dass es diesen Humor bei Perl gibt. Und da hast du mir auf dem Frostcamp ein Tui-Chip gegeben. Was hat es damit auf sich? Der Roman kennt ihn noch nicht.
Ja, also wenn man in Open-Source-Projekten mitarbeitet, dann macht man das ja eigentlich nur, wenn man Freizeit hat. Und im Englischen sagt man dann, I will do it when I get around to it. Also wenn ich dazu komme, werde ich das einfach machen. Und irgendjemand, ich weiß nicht wer und ich weiß nicht wann, hat dann aus around to it ein round to it gemacht. Also das heißt, es ist ein runder Holzchip, auf dem einfach ein to it steht. Und wenn man den jemanden überreicht, dann kann man sagen, now you get around to it, just do it.
Er hat mir den nämlich tatsächlich auf dem Frostcamp gegeben und ich fand die Geschichte dahinter einfach nur klasse.
Ja.
Und ich meine, das ist auch einer der Vorteile von Perl, weil es halt schon eine entsprechende Historie hat, gibt es halt 1013 Anekdoten und 1013 Sachen zu erzählen. Das finde ich eigentlich, das hat eine Menge Charme.
Eine sehr bewegte Geschichte. Mir fehlt noch eine Zahl, eine Jahreszahl. Wann ist Perl entstanden? Das haben wir jetzt noch nicht gehört.
Das stimmt.
Also Perl 1 ist 1987 veröffentlicht worden.
Boah.
Also schon 23 Jahre.
Da habe ich Abitur gemacht.
Ja, da war ich noch. Nee, da war ich.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Bin alter Sack.
Ja, ich war schon 2 Jahre im Beruf. Ne?
Ja, aber wie ich schon gesagt habe, Perl ist alt, aber nicht veraltet.
Du bist ja noch älterer Sack.
Ja, sag ich ja. Sag ich ja. Das ist wirklich sehr alt. Kann man sagen.
Alt und
also
ausgereift.
Im Verhältnis zur ganzen digitalen Entwicklung ist das sehr alt. Und natürlich, wie wir jetzt auch gehört haben, ausgereift.
Ja, also es hat sich weiterentwickelt, aber das Bestehende wurde irgendwo auch immer, immer weiter gefestigt. Also es gibt ja diese CPAN-Tester, die diese Module testen, aber es gibt auch Leute, die den Perl-Kern immer wieder testen. Also ich glaube, ich habe mal die Zahl gelesen, dass es im Perl-Kern 120.000 Tests oder sowas gibt. Also das ist wirklich gut getestet und es wird auch immer wieder getestet. Das heißt, bevor es einen Release gibt, testen das zig Leute, dass da keine neuen Fehler reingekommen sind.
Mir ist gerade was durch den Kopf gegangen, was ich schon wieder vergessen habe, verdammte Tat.
Naja, eben, Dirk, das hat auch zu tun mit dem Fortschreiten des Alters.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, aber eine Sache, die mir 87 heißt ja nicht nur, dass es alt ist, sondern dass es entsprechend ausgereift ist. wenn man sich überlegt, dass es Unix schon seit 1970 gibt und mittlerweile eigentlich, nachdem diese Kurzexkursion Richtung Windows unterwegs war, dass es mittlerweile doch alles wieder Richtung Unix-Linux zurückgeht, da sieht man ja doch, dass so ältere Sachen dann doch schon Bestand haben und schon längerfristig auch angelegt sind tatsächlich.
Hoffen wir, dass es in diese Richtung geht.
Es sieht ja viel danach aus, wenn man sich mal anschaut, was momentan an Geräten auf den Markt kommt. Also alle Handys, die momentan auf den Markt kommen, haben irgendein Linux drauf oder ein Unix. Also wenn man iPhone, iOS und als Mini-Unix sehen möchte, dann hat selbst das ein Unix.
Also ich komme ja eigentlich aus der Windows-Ecke, aber ich habe viele Sachen unter Linux sehr zu schätzen gelernt. Also gerade wie es das Strawberry Pearl noch nicht gab und ich dann irgendwelche Module mit C-Anteil gebraucht habe, dann war das unter Linux halt absolut problemlos und schnell installiert. Unter Windows hätte ich erstmal den Visual C++ Compiler von Microsoft installieren müssen, dann hätte ich noch ein Microsoft Windows SDK installieren müssen und das alles für ein Modul, das war mir dann doch etwas viel. Dann
kostet ja auch eine Menge Geld noch, ne?
Kostet noch eine Menge Geld und dann gab es zum Glück aber ein paar Leute, die das ja fast vollzeitmäßig gemacht haben, die Module vorzukompilieren. Die hat man dann einfach per Mail angeschrieben, dass man die dann irgendwann bekommen hat zum Installieren. Aber es war ein wesentlich größerer Aufwand. Also ich habe dann doch die Linux-Sachen sehr zu schätzen gelernt. Ich bin zwar von Windows immer noch nicht ganz los, weil ich das einfach für gewisse Sachen brauche.
Das ist ein Irrtum. Du brauchst es gar nicht.
Ja, wenn man mal Programme mit Windows-Lizenzen gekauft hat und man sich keine neuen leisten möchte, dann...
Das ist eine Herausforderung, aber das ist kein Grund.
Nein, klar. Aber es sind halt ein paar Sachen, wo es dann für mich praktischer ist, erstmal weiter Windows zu benutzen. Aber
ich foppe immer nur, das ist nicht ernst, das ist nicht so unbedingt ganz gemein.
Ja, also auch wenn du das jetzt sagst, werde ich so schnell nicht komplett auf Linux wechseln, aber der Anteil, wo ich Linux verwende, wird doch eigentlich auch immer mehr.
Also ich merke jetzt auch, jetzt wo die Virtualisierung auch tatsächlich kostenlos geworden ist, dadurch, dass man KVM, also Kernel Virtual Machine benutzen kann oder das VirtualBox, was mittlerweile von Oracle kommt, aber man kann es zumindest privat benutzen und man kann auch dann unter Linux und Windows hochfahren und das da benutzen, wenn man es braucht. Und das funktioniert sehr gut.
Ja, und die ganze Diskussion, naja, zum Teil verstehe ich sie gut, zum Teil trage ich sie auch mit, aber jetzt gerade bei Perl sehen wir, schlussendlich kommt jeder dahin, wo er will, ob er jetzt Windows nutzt oder Mac oder Linux oder Unix. Es kommen alle dahin, wo sie eigentlich wollen. Ich erinnere mich da noch an Zeiten von CompuServe, das war auch so die Anfang 90er Jahre. Da gab es Riesendiskussionen und Streitereien zwischen Mac und Windows-User, aber es waren beide Parteien befanden sich im Forum, auf dieser Plattform CompuServe. Die konnten sich also dort den Zugriff ermöglichen mit ihrem Betriebssystem, stritten aber, welches schlussendlich das Bessere ist. Also irgendwo grenzt das dann auch ein bisschen an Blödsinn.
Ohne Frage.
Aber Linux ist trotzdem besser.
Ja, also sagen wir mal so, man ist natürlich nicht weniger eingeschränkt, so muss man es vielleicht sagen. Man hat mehr Freiheiten, wenn man es benutzt. In der Hinsicht. Also,
ich denke auch mal, dass sich bei Linux extrem viel getan hat in den letzten Jahren. Also was für Linux-Einsteiger den Einstieg einfacher macht.
Ja,
also, auf jeden Fall. Als ich es erstmal ausprobiert habe, da hat dann halt manches nicht so funktioniert, wie ich das unter Windows gewohnt war. Also so von wegen reinstecken und es funktioniert. Und mittlerweile ist es eigentlich überhaupt kein Problem mehr.
Also, Entschuldigung. Das war ja früher bei Windows auch nicht so reinstecken und funktioniert. Also,
ist es ja heute auch nicht, wie du mir auf jeden Fall erzählt hast. Nee. Mit Windows 7.
Auch nicht.
Zwei Hardware-Treiber nicht funktionieren, also zwei Hardware gar nicht erkannt wird.
Ja, also das ist ja auch nicht so. Bei Linux, da wurden sehr viele Anstrengungen unternommen und in diesem Bereich ist Linux mindestens mal bei meiner Hardware, die zu Hause steht, besser als Windows.
Du hast natürlich auch die Hardware, weil du Linux benutzt, danach ausgesucht. Das muss man ja auch sagen.
Ja. Ja, also gut, Dirk.
Ich habe vor 4 Jahren mal so einen Text geschrieben, Brief an einen Windows-Nutzer, und da sage ich eben auch, dass es heute für das, was du als Privatmensch machst, ist es egal, welches Betriebssystem du nimmst. Es ist völlig unerheblich. Und wenn du im Unternehmen unterwegs bist, dann kommst du halt um bestimmte Unternehmenslösungen nicht drum rum. Oder wenn du Lizenzen für bestimmte Programme gekauft hast, dann dann willst du die natürlich auch weiter nutzen.
Genau.
Und gar keine Frage. Und gerade auch, wenn du deine alten Dokumente aufmachen möchtest. Aber das ändert sich ja jetzt mittlerweile auch. Mittlerweile gibt es ja auch bei Microsoft Office ein offenes Dokumentenformat, was es dann ermöglicht, zumindest auch diese Dokumente später mal mit einem anderen Programm zu öffnen und dich nicht festzunageln.
Also Microsoft Office setze ich auch überhaupt nicht ein. Das sehe ich überhaupt nicht ein, dafür Geld auszugeben, wenn es da andere Lösungen gibt, die ich kostenlos haben kann und die mindestens genauso gut sind.
Also ich habe lange auch selber Open Office benutzt und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie so 2 Dokumente pro Quartal geschrieben habe. Und bin jetzt komplett wieder auf Tech zurückgegangen, tatsächlich, weil es schlanker, einfach, also das Endresultat ist schlanker, dieses kleines bisschen, die Tech-Datei, die kann ich viel besser portieren und die kann ich immer nochmal übersetzen, wenn ich will, weil ich brauche es eigentlich nicht, also Kosten und Nutzen. Also ich kenne viele Leute, die Access zu Hause auf dem Rechner haben, und Access ist ein Programmklotz mit, weiß ich nicht, mittlerweile 100 und so und so viel Megabyte und ihre Datenbanken sind 5 GB groß mit 3 Datensätzen.
Weil mir ist egal, was für eine Datenbank, mit Perl kann ich alles ansprechen.
Das stimmt. Bin ja da Fan von SQLite tatsächlich.
Ja, das benutze ich eigentlich auch immer mehr, also gerade für meine eigenen Programme, die irgendwie nur einen Status speichern oder irgendwelche Metainformationen, dass ich dafür SQLite benutze. Und
ich kann sogar, ich habe auf meinem Handy einen Terminal, ich kann damit sogar SQLite direkt sprechen, ohne dass ich was dazu installiere, weil das einfach drauf ist. Finde ich total lustig.
Das ist auch nicht schlecht, ja.
Gefällt mir relativ gut. Wo wolltest du gerade nochmal? Was ich gerade sagen wollte, ja genau, jetzt kriege ich die Kurve wieder zurück. Also man kann fast jedes Computerproblem als Privatanwender mit jedem Betriebssystem nutzen, aber auch bei Perl gibt es ja diesen Leitspruch, there's more than one way to do it, also da ist mehr als eine Möglichkeit, etwas zu machen. Und ja, jeder macht es halt unterschiedlich, ne? Und das Hauptsache ist, dass man sein Ziel erreicht.
Genau. In Perl heißt es ja auch, richtig ist, was funktioniert.
Ja, da gibt es noch einen guten Spruch, den ich aber gerade nicht mehr zusammenbekomme. So einfach wie möglich? Nein, man kann einfache Sachen machen, man kann einfache Sachen einfach machen, man kann komplexe Sachen auch einfach machen, irgendwie sowas.
Ja, einfache Sachen noch einfacher und unmögliche möglich.
Unmögliche, genau so war es, ja.
No. Also es ist tatsächlich so, also ich benutze, also wenn mir irgendwas fehlt auf meinem Rechner oder sowas und ich finde es nicht auf Anhieb, dass es sowas schon gibt, dann programmiere ich es mir einfach in Perl selbst. Also wir haben ja schon gesagt, das CPAN mit dem riesen Fundus an Bibliotheken, da gibt es sicherlich irgendwas, was mich bei der Programmierung da unterstützt, was mich bei der Aufgabe da irgendwie zu der Lösung beiträgt. Und dann mache ich es mir eben selbst. Also
mache ich es mir selbst, das ist auch sehr schön. Jetzt müssen wir die Sendung erst ab 18 freigeben.
Ja, in Deutschland haben wir ja dann ab dem neuen Jahr den neuen Jugendschutzmädchen-Staatsvertrag.
Ja, zum Glück ist mein Wohnort in der Schweiz, aber der Server steht noch in Deutschland. Muss ich mir was einfallen lassen.
Ja.
Schauen wir mal, was raus wird. Ich glaube, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Lassen wir uns mal überraschen.
Ja. Naja, die Beamten hätten ja Zeit, uns zu hören.
Ja, genau. Genau, wir müssen das immer nur gegen Ende machen, damit wir möglichst viel hören müssen.
Ja, genau. Ja. Und wenigstens so ihr Geld verdienen.
Ja.
Ja, Rüne, du hast vorher kurz gesprochen von Perl 6. Mich erstaunt das jetzt ein bisschen, dass Perl 6 so wie ein zweiter Ast werden sollte von Perl. Ist da Einhelligkeit in der Community? Sind alle einverstanden, dass man das so macht? Oder gibt es da auch Widerstand?
Also es gibt eigentlich nur einen gewissen Widerstand gegen den Namen Perl 6, weil es eben kein Nachfolger von Perl 5 ist. Das ist dann aber irgendwie aus historischen Gründen wird es nicht geändert, weil jeder kennt es irgendwo unter Perl 6. Ja, aber ansonsten, dass es 2 Perls geben wird, da gibt es keine Diskussion. Mhm. Also da sind eigentlich alle mit einverstanden. Mhm. Es gab Diskussionen, wie das noch als Nachfolger von Perl 5 verkauft wurde, wo dann einige gesagt haben, dass sie das eben nicht gut finden, weil sich doch einiges ändert. Und dann ist man eben dazu übergegangen zu sagen, okay, es sind 2 Sprachen in der Perl-Familie. Mhm. Und seitdem gibt es auch überhaupt keine Probleme.
Aber man kann schon so anschauen, dass man alles, was man mit Perl 5 machen kann, kann man auch mit Perl 6 machen. Ist das so?
Und noch mehr.
Und noch mehr, das ist klar. Ja. Mehr, ja. Aber das ist ja dann wichtig, ne? nicht, dass es dann irgendwie so rauskommen würde mit Perl 5, löst man das Problem, löst man die und die Herausforderungen und andere Probleme, dazu bräuchte ich dann Perl 6.
Nein, also das ist nicht der Fall. Nee.
Kannst du uns da noch ein paar Sachen nennen zu Perl 6? Vielleicht weiß man da schon, wann das ungefähr kommt. Du hast vorhin gesagt, das kann noch lange dauern.
Also es gibt schon eine benutzbare Version von Perl 6.
Ah, okay.
Die ist im Juli diesen Jahres rausgekommen. Also was man auch dazu sagen muss, ist, dass Perl 6 nicht so eine Sprache ist wie Perl 5, sondern das ist mehr eine Spezifikation, wie eine Implementierung auszusehen hat. Das heißt, Perl 5 gibt es nur einen Interpreter. Da gibt es wirklich nur einen, weil es dazu keine richtige Spezifikation gibt, wie eine andere Perl-Implementation aussehen müsste. In Perl 6 ist das einfach eine Spezifikation und eine Implementierung ist zum Beispiel Racudo. Racudo ist ein Perl 6, was auf der virtuellen Maschine Parrot läuft. Parrot gibt schon länger. Und dieses Racudo ist im Juli dann veröffentlicht worden als Racudo Star. Das ist eine benutzbare Version. Es ist noch weit davon entfernt, wirklich für produktiven Code in größeren Unternehmen eingesetzt zu werden. Aber man kann damit schon rumspielen. Man kann es mal ausprobieren, was man damit so machen kann. Es ist noch relativ langsam. Das wissen die Entwickler auch und an Optimierungen wird gearbeitet. Aber die haben gesagt, sie möchten einfach mal was veröffentlichen, damit die Leute damit rumspielen können, weil es so ein gewisses Henne-Ei-Problem ist. Wenn nichts veröffentlicht ist, spielt keiner damit rum, kann keiner Verbesserungsvorschläge oder Bugs melden. Wenn es keiner ausprobiert, kann eben keiner was melden. Wenn es nicht gemeldet wird, kann es nicht verbessert werden, wird es nie veröffentlicht. Deswegen hat man jetzt gesagt, okay, bringt man eben eine benutzbare Version von Racudo raus und dann kann man einfach schon mal damit rumspielen.
Also es ist so eine Art Beta-Version, oder?
Genau,
ja. Okay. Und ist da schon abzusehen, wann man mit Perl 6 jetzt rechnen kann in der finalen Version? Röne lacht jetzt so.
Es ist fertig, wenn es fertig ist, oder?
Ja, oder wie die Perl 6 Leute sagen, es kommt an Weihnachten, weil wenn es rauskommt, ist jeder Tag wie Weihnachten. Ja. also kann ich nicht sagen, ich bin da jetzt auch nicht so tief drin in der Perl 6 Entwicklung. Von daher kann ich dazu keine wirkliche Aussage treffen, wann das soweit sein wird.
Aber man kann das schon mal beschnuppern.
Genau.
Das ist schon mal gut. Gibt schon Lektüre? Wohl kaum, ne? Also Bücher und so.
Doch, es gibt da verschiedene Sachen. Es gibt auch in dem Racudo-Repository gibt es auch ein PDF, was den aktuellen Stand von Perl 6 abhandelt. Und wenn ich Werbung machen darf für das Perl-Magazin, da gab es in den Folgen 4 bis 11 auch ein Perl 6-Tutorial, das der Herbert Bräunung geschrieben hat, wo dann einfach schon so ein paar Sachen von Perl 6 erklärt wurden.
Da machen wir natürlich auch einen Link rein dann zum Perl-Magazin, ist ja klar, oder?
Ja, natürlich.
Unterstützen wir. Ja, jetzt, was mich persönlich noch interessiert, René, du hast ganz zu Beginn gesagt, du verdienst dein Brot mit Perl.
Genau.
Gibt es da immer wiederkehrende Aufgaben, die du aus dem FF raus kannst, oder stößt du da auch an neue Herausforderungen?
Also die Sachen, die ich eigentlich während meinem täglichen Job mache, die sind für mich mittlerweile eigentlich Standard.
Okay.
Das sind jetzt keine besonders komplizierten Sachen. Also hin und wieder mal ja, aber in der Regel eher nein. Aber ich habe jetzt zum Glück noch das Perl-Magazin, wo ich dann viele Sachen abhandle, die ich aus Spaß mache, also die ich in meiner Freizeit mache. Ich mache also Perl nicht nur als Beruf, sondern auch noch in meiner Freizeit. Und da suche ich mir dann eben Sachen raus, mit denen ich noch nie gearbeitet habe, wo ich dann auch immer wieder auf Herausforderungen stoße. Also ich lerne auch jeden Tag noch irgendwo was dazu. Da suche ich mir die komplexen Sachen aus, damit ich dann noch was lernen kann. Aber so die Standardsachen, die kann ich eigentlich mittlerweile relativ gut. Dadurch, dass ich seit 8 Jahren, ich sag mal, 8 bis 12 Stunden täglich am Rechner sitze und Perl programmiere.
Solltest du ja jetzt langsam können, ne?
Ja.
So langsam, aber sicher, ja.
Dirk hat zu Beginn gesagt, du wärst der Perl-Papst, oder wie hast du das gesagt? Irgend sowas, ne?
Mr. Perl Deutschland,
ja. Ja, genau. Ist fast das Gleiche. Also Perl-Papst ist noch höher, ne? Da gibt's
der Papst kommt auch aus Deutschland, genau.
Ja, und es gibt nur einen. Also, Ich glaube, es gibt nur einen.
Ja, ich glaube, vom Papst bin ich noch ein bisschen entfernt. Also da gibt es noch andere, die wesentlich mehr drauf haben als ich.
Nein, aber du bist zumindest der einem ins Auge fällt, wenn man sich mit Pearl in Deutschland beschäftigt.
Genau,
also du tauchst irgendwie an allen Ecken auf.
Im deutschsprachigen Raum engagiere ich mich halt, gehe auf verschiedenste Konferenzen, Messen, halte Workshops und sowas. Bin, wie gesagt, bei den Pearlmongers ziemlich aktiv. Das heißt, irgendwo wird man meinen Namen im deutschsprachigen Raum lesen.
Ja.
Ist eher wahrscheinlich, ja.
Wolltest du noch was fragen in dem Zusammenhang, weil du damit angefangen hattest?
Wegen dem Perl Papst.
Ja, genau.
Ich wollte das eher bestätigend noch sagen, nach dem, was wir jetzt alles gehört haben von René. Ich habe so den Eindruck, es ist eine sehr lebendige Community. Man kann das auch gut lernen. Also es soll ja auch Spaß machen, wie auch jetzt dieser Podcast und auch dein Perl-Magazin. Der Antrieb dahinter ist ja Spaß, vielleicht auch ein bisschen noch der Ruf in der Community, den man dann bekommt, ist sicher auch ein Grund. Aber der Hauptantrieb ist ja Freude, Spaß.
Auf jeden Fall.
Ja. Und also Kommunikation mit Freunden und so weiter. Ja, also ich hatte einen sehr guten Eindruck. Haben wir irgendwas ganz Wichtiges jetzt vergessen, René, Dirk? Wir vergessen immer was, aber...
Natürlich, das fällt uns ja meist auch erst hinterher auf.
Ja, ist ja meistens so, ne? Also während man im Gespräch ist, vergisst man das und hinterher denkt man, ach, das hätte man doch eigentlich noch sagen können.
Mir fehlt ein gutes Perl 5 Tutorial im Netz, wenn ich ehrlich bin. Da haben wir uns auf dem Frostcamp auch mal ganz kurz drüber unterhalten. Ein Einstiegstutorial für Perl 5, das fehlt mir noch so. Außer, dass man ein Buch kaufen kann. Okay, das kann man eben fast immer.
Ja.
Das fehlt mir auch bei LaTeX. Also so ein Einsteiger-Tutorial für Leute, die das tun wollen, was sie jeden Tag tun. Also so einfache Aufgaben. Ich rechne meine Steuererklärung aus, sondern so einfache Aufgaben. Ich mache mal eine einfache Ablaufsteuerung, so ein einfaches Skript. Das fehlt mir. Das fehlt mir bei LaTeX auch. Wie schreibe ich einen Brief zum Beispiel? Das gibt es relativ selten. Man muss sich dadurch sehr, sehr viel Dokumentation wühlen. Es ist nahezu alles dokumentiert, aber es ist halt schwer, die richtigen Sachen zu finden, wenn man anfängt.
Ja, aber das habe ich auch schon gesagt, dass die Tutorials im Netz meistens doch irgendwo veraltet sind und nicht so gut.
Also wer sich da bewogen fühlt von unseren Zuhörern, da was zu machen, also das wird gerne aufgenommen.
Ja, klar.
Und Hostingplatz gibt es garantiert auch dafür.
Ja, definitiv, ja. Zur Not stelle ich ihn.
Ja, oder bei uns oder im Wiki, es gibt ein gutes Wiki bei perlcommunity.de. Da hätte das ja auch Platz zum Beispiel.
Ja, also da sind wir für neuen Input immer dankbar.
Ja, ansonsten, ich habe alles, was ich fragen wollte und erfahren wollte, so zusammen tatsächlich.
Ja. Und sonst, wenn was unterging, auch jetzt von den Hörern, wenn wir da jetzt etwas nicht gefragt haben, was ihr von uns erwartet hättet, dass wir es gefragt hätten, dann Kommentare. Und René ist ja nicht ab der Welt, das ist erreichbar.
Ja. Der wird verdonnert, die Kommentare zu lesen und dann ist gut.
Ja. Ach, dann habe ich kein Problem mit.
Das dachte ich mir.
Ja, er macht ein Perl-Skript und dann liest das Skript die Kommentare.
Ne? No, antwortet automatisch selber.
Ja, ja, ich habe für einen O'Reilly-Blog habe ich einen Artikel geschrieben, wie man mit Perl unter Windows automatisch einen Task anlegt, dass einem täglich die O'Reilly-Feeds oder den neuesten Artikel aus dem O'Reilly-Feed liest. Das Gleiche könnte ich dann mit den Kommentaren von eurem Blog machen.
Da genau. Fällt mir gerade ein, du hast 3 oder 4 sehr, sehr gute Artikel im O'Reilly-Blog veröffentlicht über Perl, über die 100 interessantesten Module oder größten Personen.
Die Top 100, ja, also ein Who is Who in Perl über die Top 100 Listen, die es im Internet gibt und insgesamt waren es 4 oder 5 Stück.
Gut, dass du O'Reilly erwähnt hast, weil das würde ich gerne noch verlinken, das müssen wir in jedem Fall tun. So um Einstieg zu bekommen und so ein bisschen breiteren Einstieg zu bekommen, ist das bestimmt gar nicht so schlecht.
Mhm. Ja. Ich glaube, sind wir durch.
Ja. Bleibt noch der Ausblick.
Ja.
Aber erst, Dankeschön.
Ich danke euch. Ja. Also so eine Gelegenheit zu bekommen, das finde ich schön.
Finde ich auch sehr schön, dass wir hier sein können. René ist da, Dirk ist da, wir sind hier in Stuttgart. Wunderbar. Es ist zwar kalt draußen, aber hier drin rennt eine Heizung, ist schön warm.
Ja, stimmt.
Jo. Ja, Ausblick. Dirk hat im Wiki geschrieben, also im internen Wiki, frohe Weihnachtszeit.
Genau. Also wir werden natürlich auch im Januar wieder eine Sendung machen. Roman und ich, wir haben uns auch schon über einen ungefähren Aufnahmetermin verständigt, aber wir wissen noch nicht, worüber. Wir lassen uns überraschen. Wir haben eine Themenliste, die...
Eine fast unendliche Themenliste. Mhm. Und wir werden die sicherlich rechtzeitig auch erzeugen. Wie immer.
Ja, hat ja bis jetzt sehr gut geklappt.
Ja. Bei uns muss man Holz angreifen, wenn man sowas sagt. Hier hat es
im Notfall Touch oder dreimal klopfen, genau.
Mhm. Nee, im Notfall reicht der Kopf.
Genau.
Also bei mir ist der Holz.
Ja, bei mir auch. Das passt ganz gut und hohl.
Ja. Und die Weihnachtszeit ist ja eine schöne, eine wichtige Zeit. Früher war sie noch viel schöner. Heute haben wir so Kommerzrummel und solchen Mist. Das war früher nicht so.
Wir machen den nicht mit. Ich weigere mich.
Ja, du kannst dich schon entfernen, aber ganz ausschließen kann man den leider nicht mehr. Ne? Der ist überall sichtbar.
Und wird auch jedes Jahr früher, wo man das sieht.
Das ist fürchterlich, oder? Hm?
Schon im Oktober hat das angefangen bei uns dieses Jahr. Also
ganz schlimm.
Gefällt mir gar nicht. Und so die Besinnlichkeit irgendwie, die fehlt dann, finde ich. Aber das hat vielleicht mit dem Alter zu tun, Dirk.
Ja, genau.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke an den Checkspace fürs zu Gast sein dürfen.
Verlinken wir auch sehr gerne. Mhm.
Danke an René fürs Kommen.
Jawohl, und danke an euch fürs Zuhören.
Eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Tschüss.